Willkommen zur ersten Folge Schwer ist ein Panzer. Schwer ist ein Panzer soll ein Podcast übers Gewichtheben sein, in dem es um alles geht, was mit Gewichtheben zu tun hat, aktuelle Sachen, aber auch Gespräche mit Athleten, Betreuern oder auch Zuschauern, die sich für die Materie interessieren. Schwer ist ein Panzer, der Titel, das ist ein alter Spruch von einem alten Trainer von mir, Lars Bethke. Wenn man sich da über den Trainingsplan beschwert hat, dann kam immer zurück, ja, schwer ist ein Panzer. Ich selbst bin seit ca. 24 Jahren aktiver Gewichtheber, war in der Jugend mehrfacher deutscher Meister, war auch im Bundeskader aktiv und habe in der ersten und zweiten Bundesliga für Schwedt, dann für Mutterstadt und dann für Schifferstadt jetzt gehoben. Für diejenigen, die keine Ahnung haben, was Gewichtheben ist, versuche ich das mal kurz zu erklären. Also Gewichtheben ist eine noch olympische Sportart, das steht momentan so ein bisschen auf der Schwebe, dazu später mehr, und besteht aus zwei Disziplinen, dem Reißen und dem Stoßen. Reißen ist die technischere Disziplin. Das heißt, die Hantel wird hier in einer Bewegung über den Kopf befördert. Das geht folgendermaßen. Ich heb die Hantel vom Boden nach oben weg, tauche dabei gleichzeitig unter die Hantel und im Idealfall kann ich die Hantel dann in der Hocke über meinem Kopf fixieren. Im anderen Fall fällt sie dann entweder nach vorne oder nach hinten runter. Im Stoßen geht es eher um die Kraft. Die Hantel wird auch hier vom Boden nach oben weggehoben, aber auf den Schultern in der Hocke abgefangen. Dann steht man mit der Hantel auf und nach einer kurzen Pause wird die Hantel über den Kopf befördert. Das ist der sogenannte Ausstoß. Dabei werden die Beine im Ausfallschritt gesetzt und danach wieder zusammengeführt. Das ist grob erklärt mal das Stoßen. Im Stoßen hat man eben kürzere Wege, der Griff an der Hantel ist ein bisschen enger, das heißt, es gibt mehr Raum für die Kraftentfaltung. Mein heutiger Gast ist mein langjähriger Sportfreund Dennis. Dennis hat bis 2018 Gewichtheben gemacht. Das heißt, er war ungefähr plus minus mal jetzt grob geschätzt 20 Jahre lang aktiv. Er war in seiner gesamten Karriere für den KSC 07 Schifferstadt aktiv, hat dort eben auf deutschen Meisterschaften und in der ersten und auch in der zweiten Bundesliga gehoben. Er war zweimal deutscher Meister und hat mehrfach Medaillen bei deutschen Meisterschaften gewonnen. Dennis habe ich das erste Mal kennengelernt bei meinen allerersten deutschen Meisterschaften. Da haben wir gegeneinander gehoben und mit dieser Story fangen wir jetzt auch an.
Ja. Also, ich möchte einfach mal von dir wissen, was geht dir durch den Kopf, wenn du das folgende Bild siehst, Dennis? Was sind deine Gedanken, wenn du dieses wunderschöne Bild siehst?
Ja, was soll ich sagen? Lange her, ne?
Mhm.
Die Trikots früher sahen echt geil aus.
Ja, die Typen da drin noch viel besser.
Ja, also ich soll mir mal das Bild beschreiben, ja? Man sieht sie, so wie ich es mal schätze, dass es du bist, noch mit Haaren, vor langer, langer Zeit, mit einem sehr... Ja, mittlerweile würde man sagen, Retro-Trikot. Die Gewichtüberschuhe sind cool, die habe ich früher auch gehabt.
Ja.
Und du reißt da gerade, was sind das, 32,5 Kilo?
Ja, aber Dennis, du erkennst es doch, oder?
Ja, das ist Dortmund.
Das ist Dortmund, das ist Dortmund.
Das kann nur Dortmund sein, wenn du mir so ein Bild hier schickst.
Ja. Ich habe leider keins gefunden von uns zusammen auf dem Podest oder so.
Ja, das wäre jetzt auch peinlich gewesen.
Ja. Nein, aber war ja unser erstes Aufeinandertreffen.
Da hat alles begonnen.
Da hat alles begonnen, ja. Das war eigentlich damals schon der Anfang meiner Karriere in Schifferstadt.
Ja.
Lange gescoutet von Günther.
Ja. Damals fandest du uns ja schon so geil und hast gemeint, irgendwann werde ich mal für Schifferstadt heben.
Ja, habe ich mir gedacht, ja. Weil ihr dann auch schon mit 13 Schorle getrunken habt beim Wettkampf.
Ja, vorm Wiegen. Wir mussten auf unser Gewicht kommen.
Nee, es war tatsächlich unser erstes Aufeinandertreffen und deswegen wollte ich auch die erste Folge mit dir machen, weil du eigentlich derjenige bist, den ich mittlerweile vom Gewichtheben am längsten noch kenne sozusagen. Also alle anderen, die mit mir angefangen haben, selbst die Leute, die mit mir in Schwedt gehoben haben, jetzt mal die Leute auch von der Bundesliga abgesehen, also aus unserem Alter, mit dir habe ich jetzt den meisten Kontakt,
ja. Ja, komischerweise erst am Ende meiner Karriere, ne?
Ja, Das war eine Bedingung für mich, nach Schifferstadt zu wechseln.
Ach so, damit du nicht bei mir im Schatten
damit,
hebst, ja?
Genau.
Okay, gut.
Damit ich in deinem Schatten heben muss, genau, ja.
So große Schatten werfe ich aber nicht.
Tja, auch Zwerge können große Schatten werfen.
Man muss Licht nur richtig setzen, ne?
Genau. Alte Schifferstadter Weisheit. Nee, das war tatsächlich 2002. Eigentlich der Anfang oder mit am Anfang unserer Karrieren, wenn man so sagen möchte. Ne?
Die erste deutsche Meisterschaft.
Ja, das war noch ein richtig großes Ding für uns, glaube ich.
Mhm.
Damals wahrscheinlich auch Günther schon dein Trainer, oder?
Auf jeden Fall.
Ja,
Günther ist mein einziger Trainer gewesen.
Ja, also mal das als Einstimmung ins Thema. Wir werden jetzt weiter über Trainer, Bundesliga und alles Mögliche reden. Bevor es weitergeht, möchte ich aber nochmal kurz für den einen oder anderen erklären, woher Dennis und ich ungefähr kommen, weil ich glaube, das ist manchen vielleicht nicht ganz so klar. Dennis hat sein ganzes Jahr Leben lang beim Günter Renner trainiert, hier in Schifferstadt. Der war immer beim KSC 07 Schifferstadt. Ich habe das Gewichtheben in Schwedt an der Oder angefangen. Meine ersten Trainer waren da Jörg Prokhoff und Jan Schulze, die auch in der Bundesligamannschaft von Schwedt-Oder gehoben haben. Später hat mich dann auch noch Mirko Höffler trainiert. Und danach bin ich dann zu meinem Vater gekommen, irgendwann, als ich alt genug war. Und bin dann im Alter von, naja, ungefähr 16 an die Sportschule Frankfurt-Oder gegangen, wo ich dann auch sieben Jahre verbracht habe, eben an der Sportschule mein Abitur gemacht und hinterher noch eine Ausbildung dort gemacht. Die war dann auch sportgefördert, das heißt, ich konnte zweimal am Tag trainieren, was natürlich meiner Karriere sehr, sehr förderlich war. Dort hatte ich dann zuerst ein paar Jahre beim Lars Bethker trainiert und später dann beim Detlef Blasche. Bin dann eben auch zum Ende meiner Ausbildung 2011 zum AC Mutterstadt gewechselt in die zweite Bundesliga von meinem Heimatverein Schwedt. Sind dann dort mit Mutterstadt direkt aufgestiegen nach einer Saison und bin dann 2018 nach 7 Jahren in Mutterstadt zum KSC 07 Schifferstadt gewechselt. Das mal so als ganz, ganz, ganz grober Überriss.
Ja, also das ist zum Beispiel eine Frage, ne? Wie hast du eigentlich angefangen mit Gewichtheben? Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, Gewichtheben zu machen? Ich will jetzt nicht dieses Klischee wiederholen von, das ist so eine komische Sportart anzufangen. Nee, ist es nicht. Das ist eigentlich für Kinder eine ziemlich logische Sportart anzufangen. Aber warum hast du gedacht, ich werde Gewichtheber?
Ja, wenn ich jetzt lügen würde, würde ich sagen, meine Eltern haben mich geboren und gesagt, es wird ein Gewichtheber, ne? Aber so war es jetzt leider nicht, ne?
Von der Anatomie her schon, ja.
Von der Anatomie wahrscheinlich damals schon, ja. Das war eigentlich über meinen Bruder, und zwar über die Grundschule. Da hat der Günter Renner, also immer noch der Trainer, ne, eine Sport-AG gehabt in der Grundschule, wo ich war. Und mein Bruder ist ja ein Jahr älter als ich. Und der war schon dort in der Sport-AG. Und der Günther, der Gewichtheber-Trainer, hat dann auch ein paar Leute dann zum Gewichtheben eingeladen. Unter anderem mein Bruder, und ja, später war ich dann halt auch war ich dann in der dritten Klasse und war auch in der Sport-AG und bin dann auch zum Gewichtheben gegangen.
Ja.
Also, ja, über Scouting vom Günther sozusagen.
Ja, das ist doch, ja, ist schon ein gutes Stichwort. Ne? Günther war ja viel in Schulen unterwegs, glaube ich, macht er ja immer noch.
Mhm.
Aber früher war die Ausbeute früher, ein bisschen höher.
Ja. Da Marcel war zum Beispiel. War ja, auch.
Ja, stimmt. Marcel Schetter, stimmt, ja. Auch eigentlich mit dir eigentlich die beiden aus Schifferstadt, die ich auch mit Schifferstadt verbunden hatte. Also zum Beispiel in Sandro hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass der ein Jahr jünger ist als wir. Deswegen war der bei den Meisterschaften nicht dabei.
Der hat viel später angefangen.
Ah, okay.
Ich glaube, der hat erst mit 12 oder 13 angefangen.
Ach so, okay. Ja. Aber gerade mit Marcel, weil er auch mit dem Roy Teichert von Schwedt immer dann gegeneinander gehoben hatte.
Oder den
wir wussten, Mario, dass es sein... Koch. Genau, der Mario Koch, genau. Ja. Ich glaube, aus Suhl kommt er, aus Thüringen. Ja, das waren immer so die großen Duelle.
Mhm, genau.
Die haben sich dann mal ordentlich abgeliefert, ja. Ja. Und ja, dein erster Trainer Günther... Auch dein letzter Trainer, ne, glaube ich, kann man so sagen.
Ja.
Also das ist deine ganze Karriere lang ein Trainer.
Richtig, ja.
Das ist...
selten, ne?
Das ist echt selten. Also ich meine, wenn ich überlege, wenn ich bei mir immer mal halt so anfange, ich habe angefangen wegen meinem Vater, weil der ja Trainer ist. Und dann bist du als Kind natürlich immer mit in der Halle, weil Mutter war ja auch arbeiten. Ne?
Mhm.
Und dann wollte ich natürlich dann auch irgendwann Gewichtheben machen. Und dann war mein Vater eigentlich nicht mal mein erster Trainer, weil der die älteren Jungs trainiert hat. Ich war dann erst bei Jörg Prokhoff und Jan Schulze.
Okay.
Und Mirko Höffler, das ist der Bruder von Mike Höffler, falls dir der noch was sagt, Kampfrichter. Ganz große Kampfrichternummer in Deutschland. Das war meine ersten Trainer, wo es halt dann viel um Athletik ging und so. Also viel spielen, viel... eigentlich gar nicht so viel Gewicht heben.
Das klassische Dreierhopp.
Genau, Dreierhopp und Schocken und so Gedöns.
Sternlauf.
Was ist auch eine neue Flasche? Sternlauf, ja. Bei uns hieß das dann Lauftest. Das waren so die Sachen, mit denen man anfängt. Und ja, dann kam ich. Und zu meinem Vater kam ich dann eigentlich erst später. Dann, wo es dann wirklich um Gewichtheben ging, hat er mich dann angefangen zu trainieren. War auch nicht immer leicht, weil das natürlich mit den Eltern und dem Vater halt auch immer irgendwo Spannungsverhältnis sein kann, ne?
Ja.
Du gehst doch nicht vom Training nach Hause und bist den los, sondern der hockt dann auch wieder zu Hause. Und, ne? Ja, und dann bin ich dann an die Sportschule später, da war ich dann bei Lars Bethke eine Zeit lang und dann später bei Detlef Blasche.
Wie viele Trainer sind denn das bis jetzt?
Ja, also ich habe den größten Trainerverschleiß, ja. Dann ist er dann irgendwann dann nach Butterstadt gegangen und dann vom Dennis Eichner trainiert worden. Ich muss eigentlich sagen, mit meinem Vater das Training war eigentlich immer noch das Sinnvollste. Also,
hast du aber auch erst im Nachhinein
gemerkt. Ja, klar, ne? Das merkt man dann
später, ne?
Erst, wenn man auch woanders ist. Also, wenn ich überlege, das Training in Frankfurt an der Sportschule war eigentlich nur auf Verschleiß und viel Geknüppel, hat mich ohne Frage natürlich weitergebracht und zu einem ganz schönen Vieh gemacht damals.
Das war halt wirklich hier ballern, ballern,
das
ballern.
Das war nur ballern. Also, wenn ich mir die Trainingspläne angucke von damals, da frage ich mich, warum ich immer noch laufen kann, ne? Das war schon hart, hat aber auch viel gebracht, ne? Ohne Frage, war gut. War aber natürlich auch, ja, da bist du halt eine Nummer, ne? Oder halt.
Ja, und die muss es bringen, wenn einer, nicht, dann steht eine andere Nummer da, ne?
Ja, du bist halt einer von vielen. Ich war damals in Frankfurt immer der Arsch in der Trainingsgruppe, egal ob ich nur beim Bethke oder beim Blasche war. Mhm. Ich war immer der Arsch, weil es da immer Leute gab, die besser waren zu dem Zeitpunkt damals. Und da muss ich sagen, mit meinem Vater war das eigentlich immer dann das fairste und beste Verhältnis, ne? Das war einfach auch ein Verhältnis auf Augenhöhe. Und in Frankfurt bei den Trainern da, das war halt immer von oben herab. Haben die so gelernt, ist natürlich auch der Stil, den du da hast. Also in der Leistungsebene wahrscheinlich muss das auch so sein. Oder man denkt, dass das so sein muss, weiß ich nicht. Aber ja, hat mich natürlich enorm weitergebracht, das Knüppel da. Aber ich muss auch sagen, jetzt in der Zeit nach der Sportschule, dann in Mutterstadt und jetzt in Schifferstadt, ist eigentlich die Zeit, die am meisten Spaß macht. Weil der Druck ist nicht da, ne? Es ist alles, wie gesagt, auf Augenhöhe. Ja, ist alles Spaß. Wenn was nicht klappt, dann ist da kein Weltuntergang. Ne? Man muss sich nicht fertig machen lassen von irgendwelchen Leuten. Das ist schon cool. Und dann denke ich mir halt, dann, wenn jetzt ein Trainer wie den Günther, der echt ein geiler, entspannter Typ ist, so wie ich ihn kenne, ne, dein ganzes Leben als Trainer hast, ist es ja auch ist es ja echt Luxus. Jemand, der dich kennt seit x Jahren, der dir nicht die Hölle heiß macht, wenn irgendwas nicht klappt oder so. Also ich glaube, du hast mit dem Günther eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt, oder?
Auf jeden Fall. Also wir hatten nie Stress gehabt, also wirklich nie. Und es gibt eigentlich, nee, wie du sagst, also es war ein Top-Verhältnis, keine Auseinandersetzungen gehabt. Natürlich war mein Fokus früher halt viel mehr auf Leistung. Das hat er akzeptiert und das fand er gut. Und da haben wir halt auch so dementsprechend trainiert. Ja, wurde auch einmal erfolgreich deutscher Meister bei den Junioren. Ja, danach kam leider mal eine Knie-OP dazwischen, aber danach war es auch okay. Da habe ich erstmal weniger trainiert oder gar nicht. Und danach auch so gut wie gar keine Einzelwettkämpfe mehr gemacht. Also bis Ende meiner Karriere fast nur noch Mannschaftswettkämpfe gemacht und es war in Ordnung. Und wenn ich mal auch 2 Jahre nicht trainiert habe oder keine Wettkämpfe machen wollte, war es vollkommen in Ordnung. Und ja, die letzten 3 Jahre, wo ich jetzt noch gehoben habe, das war die zweite Bundesliga, erste Bundesliga, da habe ich wirklich komplett stressfrei trainieren können. Gar keinen Druck, nur aus Spaß, weil ich noch richtig Bock drauf hatte.
Ja.
Und das war, glaube ich, so die geilste Zeit, wo ich es echt genossen habe zu heben. So einfach so, keine Meisterschaften, keine Platzierungen, keine, nicht Gewicht machen.
Ja.
Sondern einfach nur für dich selbst heben.
Aber auch irgendwo mit einem gewissen Leistungsanspruch. Also ich meine, kein Druck auf der einen Seite, auf der anderen Seite will man ja auch die beste Leistung bringen. Also es ist ja nicht so, dass man hinfällt und sagt, so, ja, mir ist egal, was ich halt mache.
Ja, nee, das war mir nie egal.
Also, aber halt so ein gesunder Druck, wo man sagt, so, ich will schon das Beste geben.
Ja, also bei mir war es immer das Ziel, 6 Gültige zu haben.
Ja.
Und ja, hat nicht immer geklappt, klar, ne? Aber ich denke mal, dass ich den letzten 2 Jahre, wo ich oder 3 Jahre, wo ich gehoben habe, recht solide gehoben und es war fast klar, dass ich, weiß nicht, maximal einen ungültigen oder vielleicht zwei ungültige mache. Aber sonst, ja, läuft die Sache eigentlich.
Ja.
Hab da jetzt auch nicht riesen Punkte mehr gemacht, weiß nicht, irgendwas zwischen 80, 90 oder so. Aber die waren halt da und hat geklappt.
Ja, und das
war
ist
auch, naja, ein bisschen schwerer als früher, aber ja, hab klar, trotzdem ja noch so an meinen Bestleistungen kratzen können. Und mein letzter Wettkampf gegen Mutterstadt, da warst du ja auch dabei.
Ja, ja, dabei
zumindest,
war ich, ja.
Zumindest also mal auf der Waage warst du dabei.
Im Hintergrund war ich dabei, ja.
Und da habe ich noch in meinem allerletzten Versuch noch eine Bestleistung gestoßen gemacht.
Das war nicht schlecht, ja.
Das war ein schöner Abschluss, kann man sagen. Ja, von den Punkten her nicht das, was ich schon mal gemacht habe,
ja,
aber es war schön. Es war ein sauberer Schnitt.
Also ich muss sagen, das ist eigentlich das Einzige, was ich in meiner, in Anführungszeichen, Karriere bereue, ist eigentlich, dass ich hätte irgendwie 2-3 Jahre früher nach Schifferstadt gehen sollen. Das hätte ich früher auf dem Schirm haben müssen, weil hätte ich noch mit dir, mit Martin zusammenheben können, weil in Mutterstadt war ich ja auch nicht mehr viel gehoben.
Ja, da warst du eher so der Ersatzmann.
Nein, da war ich ja bloß der Grüß-August, ne, der die Ansprache halten durfte.
Mhm.
Ja, das ich glaube, das hätte mir auch nochmal viel gegeben, dann irgendwie in so einer Truppe mit euch zu heben.
War auch schön im Training, weißt du?
Ja.
Wir kennen ja uns alle schon jetzt.
Ja,
wir waren auch schon 20 Jahre, weißt du?
Ja, ja.
Und ja, na doch, hätte ich auf jeden Fall in der Trainingsgruppe auch vor ein paar Jahren schon gut reingepasst. Und
ja, aber naja, gut.
Na, jetzt bist du ja da.
Jetzt bin ich da, aber leider hast du aufgehört und da Martin hat auch aufgehört, ne?
Verständlich.
Naja, gut, klar, ist auch nicht so einfach, merkt man selber, ne? Also, das läuft nicht mehr so wie früher so easy.
Nein.
Wenn man überlegt, wie man das früher so mit links gemacht hat, wenn das jetzt, was jetzt für eine Qual ist, irgendwie 60, 70 Punkte sich rauszuleiern. Du hast gerade noch gesagt, du hast dann auch irgendwann nach der Jugend dann nicht mehr auf die deutschen Meisterschaften trainiert, sondern eher auf die Bundesliga, oder?
Ich glaube, ich habe danach noch ein paar deutsche Meisterschaften. Nee.
Also mitgemacht hast du, glaube ich, schon, aber explizit drauf trainiert?
Nicht wirklich, nee. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, als ich gewonnen habe, also die Goldmedaille geholt bei den Junioren, das war die letzte deutsche Meisterschaft, wo ich mitgehoben habe. Danach wurde ich am Knie operiert und habe, glaube ich, keine internationalen Meisterschaften mehr mitgemacht. Ich glaube, ich habe mal vielleicht so eine Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mitgemacht oder so ein Heben im Freien Turnier. Doch, Heben im Freien Turnier habe ich auf jeden Fall.
Na gut, Heben im Freien, ne? Das
ist ja, schon. Das ist ja so ein Gaudi-Turnier in Mainz, was auf jeden Fall sehr, sehr klasse ist. Also,
ja, also es hat schon Spaß gemacht.
Das ist nicht abwertend gemeint, das ist ein tolles Event, macht jedes Mal Spaß, aber...
Das war, also die letzte Deutsche, die du mitgemacht hast, war in Rodewisch 2008. Da bist du Erster geworden bei den Junioren und Zweiter bei den Männern.
Ja, genau. Und ein Jahr später wurde ich operiert und dann habe ich keine Meisterschaften, also alle deutschen Meisterschaften damit gemacht, ja.
Das war der Wettkampf, nachdem ich dann mit einem Sportpsychologen dann angefangen habe zu arbeiten, ja.
Oh.
Ja, weil du Erster geworden bist, das habe ich nicht verkraftet.
Ach so, klar. Aber in einer anderen Gewichtsklasse. Wahrscheinlich immer noch dieselbe Gewichtsklasse von Dortmund, aber nicht mehr deine.
Ja, ja, also du hast in Dortmund, naja, nee, nicht ganz. In Dortmund warst du ja Fliegengewicht mit 38 Kilo.
38 Kilo?
Und hier hast du dann...
schon 20 Jahre her, ne?
Du hast dann 55,7 gewogen in Rodewisch. Und zum Vergleich, also wir merken uns die 38 Kilo vom Dennis.
2002 gemerkt. Nicht 2022.
2002 bei seiner ersten, bei unserer ersten Deutschen. Und wir waren in derselben Gewichtsklasse und da hatte ich 44 Kilo. Das sind 6 Kilo Unterschied, das ist halt schon...
Beim Gewichtheben ist es schon ein bisschen was,
beim Gewichtheben ist es schon viel, ja. Da kann man sich auch ruhig beschweren. Wenn man dann nur Dritter wird, anstatt Zweiter, wegen mir fetter Kröte da drin in der Gewichtsklasse, ja.
Warst du so viel besser als ich im Stoßen und im Reiten?
Nee, ich war in der Athletik besser. In der Athletik war ich Erster geworden.
Was?
Und im Gewichtheben war ich bloß Zweiter geworden.
Aha.
Man glaubt es kaum. Also nach der Athletik war ich Erster, das weiß ich noch. Aber Gewichtheben hat mich ein bisschen runtergezogen, weil...
Was hast denn du gemacht?
Ich habe damals mit meinen zarten 44 Kilo 35 gerissen.
Aha.
Und 50 gestoßen.
50 Kilo schon eine Marke damals gewesen, ne?
Ja, war schon... Und, ja, du hast 37,5 gerissen und 47,5 gestoßen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann irgendwie noch ein bisschen... Wenn du in der Athletik mehr Gas gegeben hättest oder so...
Ja, da war ich ja schon immer eine Pfeife.
Ja, ja. Wer war denn eigentlich Erster geworden bei uns? Wer war das? Das war einer aus Sachsen, ne?
Ich glaube, den... Für den hat man nie wieder was gehört. So.
Paul Schumacher aus Baden-Württemberg.
Nee. Aber Paul, was du auch weißt, der Meißel war bei uns. Aus dem wurde noch eine große Nummer.
Ja, ja. Der war auch der Leichteste damals schon.
Wie noch leichter als 38 Kilo?
Ah jo, der hat... Nee, Quatsch. Der Zweitleichteste. Der war der Zweitleichteste mit 31,2 Kilo.
38.
Oh. Und der Hammer, ne?
Also der jetzt ist einfach 13 Kilo leichter gewesen als du. Das sind mittlerweile zwei Gewichtsklassen.
Ah jo, und der Witz ist, der hat damals 30 Kilo gerissen. Der hat schon Körpergewicht gerissen, fast. Das ist schon...
Das ist eine also, Nummer.
Das ist schon stark, ne?
Kann
der
jetzt noch laufen oder was ist denn bei dem alles kaputt gegangen?
Und da gab es noch einen, der war leichter, nämlich Antonio Do Carmo. Und der hat 26,9 Kilo gewogen. Das ist schon heftig, ne?
Du warst ja fast doppelt so schwer, also du, ne?
Ja. Und wenn ich es überlege, von damals, also der Benjamin Meisel, der ist auch übrig geblieben dann, ja. Du und ich, von den anderen, glaube ich, hat man nie wieder groß... Nee, der Erste geworden ist, der Paul Schumacher, der kommt aus St. Ilgen. 2005 den letzten Wettkampf gemacht dann, ja. Aber natürlich schon eine Nummer, ne? Also wenn man überlegt, eine Gewichtsklasse, die von 27 Kilo
bis 44 geht.
Bis 44,5 geht, da war noch einer schwerer als ich. Ja, das ist schon.
Das ist ja voll fair, finde ich.
Das ist halt bei den Kids dann auch irgendwo unfair, ne? Dass die halt dann halt dass das halt durch eine Anzahl geteilt wird und dann bist du halt in der Gewichtsklasse. Ja, das war unsere erste Deutsche in Dortmund damals. Ja, bei mir war es ja dann so, das wurde immer auf die deutschen Meisterschaften trainiert oder auf irgendwas, was gerade anstand, denn wenn es eher dann für internationale Sachen losging, dann für die Quali oder so. Und was von den Trainern in Frankfurt auch immer so ein Tenor, so ein Spruch war, Bundesliga interessiert mich nicht. Ne?
Okay.
Das, ich meine, du hast halt, die Trainer waren alles gestandene Athleten, ne? Lars Bethke, Detlef Blasche, alle bei... Ich glaube, also Blascher auf jeden Fall bei Olympia dabei. Dann Bethke weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall internationale Erfahrung gehabt beide. Das waren schon krasse Nummern im Gewichtheben.
Mhm.
Als Aktive auf jeden Fall. Und die haben dann immer gemeint, so, ja, Bundesliga interessiert mich nicht, was du da machst. Und so nach dem Motto, mach was du willst am Wochenende, aber Montag ist wieder Training. Ne? Das hast du auch gemerkt. Und ich war dann, ich weiß noch einmal... Samstag in Mutterstadt-Wettkampf gehabt, von Frankfurt dann dahin gefahren, keine Ahnung, irgendwie 26, also 126 gerissen, 155 gestoßen, irgendwie sowas. Und am Montag stand dann wieder mit 180, 190 Kilo Kleber hinten drauf. Ne?
Normal brauchst du ja auch erstmal noch so einen Wettkampf, mal so 3 Tage, wo du sagst, okay, gut.
Ja, bis du wieder weißt, wo deine Gelenke liegen, ne?
Also, genau, ja. Erstmal alles schön mit Eis gekühlt und dann geht's weiter, ne?
Das ging damals aber auch noch, ne? Das war damals alles kein Problem. Wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt einen Wettkampf, ich brauche eine Woche lang nicht trainieren, weil mir eine Woche lang alles wehtut, ne? Damals ging
es. Guck mal, wie alt du schon geworden bist. Das ist für die Lars auch schon kurz.
Ja gut, ne, wenn du siehst, andere Leute längst schon irgendwie operiert, aufgegeben oder aufhören müssen, ne? Da bin ich, glaube ich, ganz gut durchgekommen, wobei ich natürlich auch nie auf so krassen Niveau gehoben habe wie manche andere. Also wenn ich überlege, was so international bei den Leuten abging, da habe ich ja nie mitgemacht. Dann.
Ja.
Das Einzige, was ich mal geschafft habe, war beim Ronald Cup mitzumachen, Quali für die Junioren-EM. Und dann wurde ich nicht nominiert für die EM, weil ich 3 Kilo zu wenig gemacht habe. Ja.
3 lächerliche Kilo?
Ja, das war auch ziemlich, das war schon...
Tat weh, ne?
Ja, also das fand ich auch irgendwo dumm. Weil... Ja, die haben einfach die Leute, ich weiß nicht warum, die haben einfach gemeint, sehen die Leute nicht mit, die Normen nicht machen oder die halt irgendwie dann in deren Augen zu wenig machen. Und es waren doch ein paar Leute an dem Tag, die eigentlich dachten, dass sie eine gute Chance haben. Ich weiß, Daniel Novara zum Beispiel, auch eigentlich ein Kandidat gewesen, glaube ich, dann aber auch wegen lächerlichen Kilo nicht mitgenommen. Und ja, am Ende standen die dann halt mit 3 oder 4 Sportlern auf der Bühne, die sie mitnehmen, und 8 Betreuern.
Ach,
ja? Und da frage ich mich dann, ja, also wer bricht sich denn einen Zacken aus der Krone, wenn du jetzt die Leute nicht mitnimmst, die sich dann eh schon darauf vorbereitet haben, ne?
Also wegen den paar Euros kommt man eigentlich auch nicht mehr drauf an, oder?
Ja, das war schon hart, ja. Ja, war dann eigentlich auch der Moment, wo ich mir dachte, naja gut, okay, mit Gewichtheben, das ist nicht deine Zukunft, ne? Also jetzt ist Zeit für Job und für andere Sachen. War dann dann auch ein Grund, was heißt eigentlich ein Grund, war eigentlich dann, also muss anders anfangen. Danach das Jahr, was mich dann überrascht hat, wurde ich dann noch für den B-Kader nominiert, ein Jahr lang. Ich glaube, das haben sie halt mit allen gemacht, die dann irgendwie in der Nähe waren, dass sie die irgendwie, warum auch immer, nochmal einen B-Kader genommen haben, haben sie dann mit dem Dino-Ware aufgemacht.
So ein bisschen zum Pushen, ja.
Dann waren wir ein Jahr lang im B-Kader. Und dann haben sie uns nach dem Jahr aber auch wieder rausgekickt dann, ne? Also, habe ich mir auch gedacht, weil die Leistungszunahme, die in dem Alter von dir nochmal erwartet wird, dann irgendwie 20, 30 Kilo pro Jahr, ja, das ist irgendwann vorbei, ne? Also, wenn du jetzt nicht gerade so ein Überflieger bist, glaube ich.
Das hast du gerade so in der Pubertät, wenn du so diesen Schub bekommst, da ist es drin, aber danach, also das hast du wirklich schon 1, 2 Jahre und dann,
ja.
Dann ist es vorbei, also so war es bei mir zumindest.
Und das war dann auch der Grund mit, warum ich dann nach Mutterstadt bin, weil du halt für Nicht-Kaderathleten weniger bezahlst beim Wechsel als für Kaderathleten. Ne? Mhm. Wenn du die zu deinem Verein holst, dann kommt für Kaderathleten, ich glaube damals waren es 100% nochmal obendrauf auf die Summe, die du bezahlen musst. Und das war dann auch ausschlaggebend für den Dennis Eichner in Mutterstadt, mich zu holen.
Da hat er ja auch quasi gerade Mutterstadt wieder groß gemacht.
Genau, ne? Die waren dann irgendwie vor schon ein paar Jahre dann wieder so im Kommen, waren dann damals gerade in der 2. Liga.
Ja, die haben ganz unten angefangen, als er da hingekommen ist.
Genau, ja. Und dann bin ich zusammen mit dem Armin Uhl, damals dann...
Ach, der war auch schon damals schon dort.
Der ist mit mir zusammen gewechselt, ja.
Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Der ist eines Tages im Training, der war auch in Frankfurt oder ist er zu mir gekommen, so, oh Mario, ich habe gehört, wir starten für denselben Verein nächste Saison. Ich sag so, was?
Sehr cool.
Ja, das war echt geil, ja, das war echt super geil, dass der Armin dann auch dahin ist. Aber was mir da auch gerade einfällt, war super witzig, zu der Zeit hat anscheinend der SC Pforzheim jedem Sportler ein Angebot gemacht, der irgendwie auf 2 Beinen laufen konnte, außer mir. Wir haben immer alle erzählt, dass sie ein Angebot von Pforzheim gekriegt haben und ich sag so, nö, ich habe doch nie was gehört von denen, keine Ahnung.
Komischerweise wollte mich irgendwie kein anderer Verein haben.
Das, also, ja.
War vielleicht auch besser so.
Ich weiß auch nicht, ey. Also, das ist schon manchmal komisch gewesen, wie die Dinge da zustande gekommen sind, ja. Und dann bin ich halt nach Mutterstadt, ja. Und dann nahm es so seinen Lauf hier, ja. Auch echt gute Jahre gehabt dort, soll man mal sagen, ja, war schon... Die ersten Jahre war es schon ziemlich geil, bis dann eben das Drüsenfieber dann kam, ja, dann ging es stetig abwärts, ja.
Wie lange warst du jetzt in Mutterstadt?
Im Endeffekt war ich von 2011 bis 2018, also 7 Jahre. 7 Jahre in Mutterstadt, ja. Schon lange Zeit.
Mhm.
War schon...
Aber man muss dazu sagen, du hast dein Einzelstaatsrecht immer noch zu Hause, ne?
Ja, genau, ja.
Das ist dir natürlich wichtig, ne? Die Wurzeln zu Hause zu haben.
Genau. Also zur Erklärung, bei uns im Gewichtheben gibt es 2 Startrechte. Eins für die Einzelmeisterschaften, die deutschen Meisterschaften, wo man dann halt für einen Verein startet. Und es gibt das Mannschaftsrecht, wo ich dann für einen anderen Verein starten kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, in der Bundesliga hebe ich für jetzt Schifferstadt. Aber wenn ich zur deutschen Meisterschaft fahre, dann hebe ich halt für meinen Heimatverein für Schwedt. Und eigentlich, also, weiß nicht, so wie ich das immer kenne, wechselt man eigentlich nicht mit dem Einzelstartrecht. Da gibt es irgendwie Ärger mit dem Verein oder so. Deswegen war das für mich auch nie ein Thema, da irgendwie das Einzelstartrecht zu wechseln, weil für was? Also, mit den Leuten in Schwedt versteht man sich ja immer noch gut und naja, ich finde es auch ganz cool, da noch für meinen Heimatverein an die Handel zu gehen. Was dann allerdings irgendwie auch irgendwie zu der Zeit in Mode kam, war oder ist, dass die Sportler dann Prämien kriegen dafür, wenn die auch mit ihrem Einzelstartrecht wechseln. Ne? Die kriegen dann Kohle.
Klar, da brüstet sich halt der nächste Verein damit. Ne?
Dann wechseln die Leute mit ihrem Einzelstartrecht. Und für mich war das immer irgendwie so ein... Ich meine, ich war auch nie in der Verlegenheit, das irgendwie zu machen. Ne? Da habe ich nie ein Angebot für gekriegt oder so.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie eine komische... komische Sache irgendwie. Also, weiß nicht. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Ja. Aber ja, das finde ich immer eigentlich eine coole Idee, dann für den Heimatverein noch zu starten. Ist eigentlich dann, so bleibt man dem immer noch ein bisschen verbunden, dann finde ich. Ne? Und für dich war eigentlich nie Wechsel ein Thema, oder? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, da kam irgendwie nie was oder so. Ne?
Ja, es war mal ein Thema, aber es ist schon lange, lange her. Da war generell das Thema, eine Hebergemeinschaft zu haben mit Altrip zusammen.
Ah ja.
Da habe ich auch eine Zeit lang überlegt, ob ich dann das Mannschaftsrecht nach Altrip wechsle. Weil wir waren gerade, glaube ich, irgendwie ein, zwei Jahre in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, sind abgestiegen und hätten uns dann eventuell mit Altrip zusammengelegt, aber das hat dann doch nicht stattgefunden. Ich glaube, ein oder zwei haben dann nach Altrip gewechselt, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Also ich habe wirklich überlegt, aber habe es dann nicht gemacht und war dann in Schillerstadt und ja, war, glaube ich, ganz gut so.
Ich glaube, damals Altrip auch noch mit richtigen Granaten, oder? Die hatten eine Zeit lang doch schon eine gute Mannschaft gehabt.
Die haben eine gute Mannschaft gehabt, ja. Und die haben auch, also die Halle bei denen, die war auch immer randvoll. Also das war wie Mutterschaft zu heben. Ne?
Ja.
Also jedes Mal so 200-300 Leute in der Halle drin, das ist halt schon...
Und das war schon krass, das muss ich sagen. Ich meine, bei meinem Heimatverein in Schwedt, bei der Bundesliga, da kamen, zumal wo ich da damals gewohnt habe, da kamen vielleicht 50, 60 Leute. 30 von denen mussten kommen, weil sie Verwandte waren oder irgendwie Sponsoren oder so. Und es war einfach wenig Stimmung, also eigentlich keine Stimmung. Und dann kommst du nach Mutterstadt und da sitzen 300 Leute.
Da ist die Hölle.
Und die Hölle ist los und die Bude tobt, ne? Und die Leute rufen auch deinen Namen. Das ist ja abgefahren, ne? Das war schon eine geile Nummer damals. Also die Wettkämpfe waren schon, das war schon ziemlich geil. Ja. Da bin ich eigentlich auch ganz froh und dankbar, dass ich das mal hier erleben durfte. Gerade in einer Sportart wie bei uns im Gewicht hier, wo du eigentlich generell wenig Zuschauer hast, die, mhm, wo auch die Wettkämpfe eigentlich nicht so viele Leute anziehen, ne?
Ja, Mutterstadt hat mir auch immer Spaß gemacht.
Ja.
Also gerade wegen der Bühne und so, das ist, also die Halle ist top gemacht dafür.
Ja.
Und die Atmosphäre ist dann schon...
Ey, also auch ein sehr faires Publikum fand ich immer, ne? So wie ich das mitbekommen habe, das waren immer für beide Seiten geklatscht. Also gibt es auch andere Beispiele, wo du hebst und du kriegst keine Musik, du kriegst keinen Applaus, ne?
Ja, da fallen mir auch so ein paar ein, ja.
Das ist dann schon eine ganz andere Nummer, wo ich mir denke, naja Leute, also da bricht man sich jetzt keinen ab, wenn man auch mal für den Gegner klatscht oder für den Gegner Musik spielt, ne? Das ist eigentlich eher unfair andersrum.
Also, ja, man muss dazu sagen, das ist die Seltenheit, also...
Hätte ich auch bloß bei einem Verein erlebt, glaube ich.
Was ich jetzt als positiv über die letzten Jahre sehen oder sagen kann, über das Gewichtheben, egal wie der Wettkampf ausfällt, ob man gewonnen oder verloren hat, man kann immer noch zu dem anderen Verein dazugehen und sich abends noch am Tisch setzen mit denen.
Das ist auch das Wichtigste, ja.
Also ich kenne wirklich wenig Vereine, bei denen das jetzt nicht so ist. Also die Gemeinschaft innerhalb vom Gewichtheben, ja, die ist jetzt auch nicht so groß, natürlich, aber...
Aber dafür ist sie umso stärker, finde ich. Also,
genau, also das ist so genial. Also das hat mir schon fürs Leben echt
das ist schon
viel Spaß gemacht, ja.
Das ist echt ziemlich cool, weil man kennt auch echt viele Leute durch die Meisterschaften und es ist auch meistens kein Problem, wenn man irgendwo beruflich umhängt, bei einem Verein trainieren zu können oder so. Ich denke mir, so soll es halt auch sein. Ne? Das ist halt schon geil so, dass wir eine kleine, feine Gesellschaft sind. Und wie du sagst, dass du auch mit den anderen Mannschaften dann nach dem Wettkampf irgendwie keinen Stress hast, sondern einfach, dass ein fairer Wettkampf ist und man da noch ganz entspannt zusammen essen und trinken kann. Ne?
Ja, das ist echt Gold wert.
Ja, also ich könnte mir das nicht vorstellen, irgendwie so Sportarten, keine Ahnung, wo man sich hasst oder was, oder ich weiß nicht. Nicht meine Idee von Sport.
Man muss ja nicht mit jedem...
Nee, man muss ja nicht jeden lieben, ne?
Weil genau, nicht, aber es geht einfach nur um Respekt und Anerkennung.
Genau, genau.
Auch wenn du jemanden jetzt nicht persönlich magst, aber wenn du eine super Leistung hast, dann,
naja,
das würdigt man.
Genau. Ist ja auch das Schöne bei uns im Gewichtheben, dass das absolut messbar ist. Du kannst halt nicht sagen, da hat der Gegner gepennt oder so. Nö, der hat halt 170 Kilo gerissen. Ne? Da gibt es nichts anderes zu sagen als stark.
Ja. Verdammt stark, kann man sagen.
Da gibt es nicht irgendwie, der Torwart stand scheiße oder hat nicht aufgepasst. Nö, der hat das Ding gemacht. Ne? Mhm. Stark.
Ja. Das ist echt super. Man steht... Also dieses Gefühl, also wenn man nicht selber Gewichtheben macht, das kann man sich, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Wenn die ganze Halle ruhig ist,
ja,
du stehst auf dieser Bühne hast nur diese Hantel vor dir liegen.
Ja, und hörst deinen eigenen Puls.
Und alle gucken dir zu. Also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ne?
Ja, das ist schon heftig.
Und dann weißt du ganz genau, ich muss die jetzt machen, weil wenn ich die verkacke, gucken so viele Leute zu.
Das sehen halt alle.
Ja. Und ja. Das ist, aber ja, wenn du da irgendwie auf der Bühne beim Wettkampf eine Bestleistung erreichst oder so und jeder weiß, dass du vorher das noch nie gemacht hast, ist einfach geil.
Das, ja, das ist ein geiles Gefühl, ja. Muss man sich dran gewöhnen, ne? Ich meine, es ist halt super aufregend.
Mhm.
Aber umso geiler ist es, wenn du es dann packst, ne? Das ist dann halt der Burner.
Ja. Aber da muss man auch erstmal reinwachsen. Also
ja,
in diese Situation vor so viel Publikum und oder je nachdem, wie viel Publikum, ne? Aber
ja,
generell erstmal alleine auf dieser Bühne zu stehen und.
Ja, und im Licht und alles ist ruhig, in dem Moment, wo du die Hantel anlangst und du hörst einfach nichts mehr, ne? Im Idealfall. Ich meine, habe auch Wettkämpfe erlebt, wo dann irgendwie die Hälfte der Zuschauer irgendwie nicht wusste, warum sie da ist und dann da durcheinander labern.
Ja, das ist auch, aber.
Aber im Normalfall ist es ja ruhig.
Wenn du ein bisschen schon ein paar Jahre gehoben hast und dann irgendwie mal in der Regionalliga oder zweite Bundesliga schon hebst, dann wissen die Leute schon, warum sie da sind zum Zugucken.
Normalerweise schon, ja.
Und, ja.
Also man lernt dann auch viel über Konzentration, finde ich. Ne?
Ja.
Und in dem Moment musst du mit dir selber einfach so klar sein.
Du musst einfach alles abschalten können, was dich im Alltag beschäftigt.
Ja.
Okay, gut, vor 10 Jahren hat mich noch weniger beschäftigt als jetzt im Alltag. Ne?
Das ist auch wieder so ein Ding. Ne?
Aber ich glaube, dann, wenn du dann 10 Jahre später immer noch hebst, dann kannst du auch das im Alltag abschalten, weil du einfach die Erfahrung hast.
Da hast du die Routine drin, das ist dann nicht mehr so aufregend wie früher. Oder vielleicht, doch immer noch so aufregend manchmal, aber du hast einfach die Routine drin, dass du sagen kannst, jo, jetzt ist Gewichtheben Zeit.
Ja, andere haben einfach 2 Scholle drin und dann ist auch wieder alles gut.
Ja, wir müssen uns halt über 100 Kilo prügeln, ne, damit das irgendwie funktioniert. Naja.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, aber auch wenn ich überlege, so der größte Wettkampf, glaube ich, war mal in Obrichheim mit Mutterstadt vor, ich weiß nicht, 600, 700 Leuten. Ja, das ist brutal, ne? Das ist schon krass. Und ich meine, wenn man weiß, wie in Obrichheim die Show ist, das ist schon groß aufgezogen, ne?
Also man muss dazu sagen, Obrichheim war immer mein Traum, dort vor einer richtig großen Bühne vor so vielen Zuschauern zu heben.
Ja.
Wir haben es ja immer im letzten Jahr, wo ich noch gehoben habe, in die erste Bundesliga geschafft. Natürlich waren wir komplette Außenseite, wir haben, glaube ich, nur einen Punkt geholt.
Immerhin?
Immerhin, ja.
Das ist mehr als wir, glaube ich, jetzt bisher.
Okay. Und auf jeden Fall haben wir einen Wettkampf gegen Obrichheim gehabt, aber leider bei uns in der Halle statt bei denen in der großen Halle. Das wäre natürlich so, es hätte so wirklich meine Zeit als Gewichtheber so richtig, ist glaube ich, noch ein bisschen geiler gemacht, dort zu heben.
Und das ist auch geil, was ich für den Armin Uhl geil fand, der mit mir dann, wie gesagt, zum Mutterstand gewechselt ist. Gleichzeitig, der durfte vor zwei Jahren, mit Mutterstadt durfte der dann heben im Finale in Obrichheim.
Im Finale,
das sind 1000
Leute dort.
Das ist halt das Geilste, was dir passieren kann, glaube ich, als deutscher Gewichtheber, im Finale in Obrichheim zu heben vor voller Hütte.
Ja, das ist das, wie beim ersten Wettkampf, da musst du dich doch fühlen, oder?
Ja, ich glaube, da ist der Stift ganz weit draußen, ja. Das ist also, schon.
Da bist du kein Furz mehr, der hebt.
Nee.
Du hebst da mit internationalen Größen.
Ja.
Also, das ist.
Brutal, ne? Das ist schon, also das ist echt, glaube ich, so ein i-Tüpfelchen auf der Karriere, was man irgendwie haben kann. Mehr geht, also in Deutschland jedenfalls nicht.
Also wie viele Weltmeister schon auf dieser Bühne gehoben haben, ne?
Ja,
also
was für geile Typen, auch wenn ich da alleine an Jakob Neufeld denke, ne?
Abgefahren. Viele Grüße nach Jakob, also.
Ja. Und das hat so mich echt Spaß, gefreut für den Armin, dass der da heben konnte, denn das habe ich leider nicht geschafft, ja.
Obrichheim, was ich auch genial finde, Nico Müller.
Ja.
Der ist ein Obrichheimer, bleibt ein Obrichheimer und guck mal,
das ist stark, was er packt hat. Das ist einfach nur stark.
Das sieht man auch selten, ne?
Jetzt ist das irgendwie auch mehr Usus, ne? Also die Leute werden auch viel aggressiver gefragt. Also, wenn ich jetzt sehe, die Leute, die werden dann, keine Ahnung, penetriert mit Anfragen. Das war bei uns irgendwie nicht so. War bei uns aber, glaube ich, auch nicht die Zeit für Facebook und Co., wo das so einfach ging.
Nee, da hat man sich halt.
Da musste man dann noch zur deutschen Meisterschaft fahren und sich dann von irgendwelchen zwielichtigen Typen anlabern lassen.
Das stimmt, ja. Da hat man irgendwie so mitbekommen, so von Trainern im Gespräch, okay, der ist jetzt irgendwie nach dem Abi oder geht irgendwie studieren, der zieht irgendwie um und
genau.
Dass wir sie damit dann ein bisschen locken können. Aber bei uns in der Gegend sind ja auch jetzt nicht wenige Gewichthebervereine.
Das ist eine extrem hohe Dichte hier.
Wenn man sich ein bisschen weiter in Deutschland umguckt, da ist halt ziemlich viel nichts, ne?
Na, wenn ich gucke in Schweden, also die nächsten Vereine sind in Berlin.
Hier in der Pfalz, guck mal, du hast hier Mutterstadt und Speyer direkt nebeneinander.
Du könntest zu den Wettkämpfen mit dem Fahrrad fahren, wenn du kein Gewichtheber wärst.
Wenn du kein Gewichtheber wärst und ein Fahrrad hast, dann kannst du da hinfahren, ja?
Ja, oder, keine Ahnung, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ja, nichts. Also, da hast du deine zwei, drei Vereine Maximum und dann hast du die weiten Wege, ne? Wenn ich überlege, hier bei uns die zweite Bundesliga läuft im Umkreis von 40, 50 Kilometer.
Ja.
Ne, mit einer Ausnahme denn oder mit zwei. Aber wenn du da oben in Berlin Brandenburg hockst, ja, da fährst du zu jedem Wettkampf ewig weit.
Oder in Kiel?
Oder in Kiel, ja. Kiel. Ja,
ist ja seit dieser Runde ja auch bei uns.
Seit dieser Runde auch dabei. Da bin ich aber sehr gespannt drauf, falls der Wettkampf zustande kommt. Eine sehr, ja, ich sag mal, interessante Truppe, ne? Also komplett neu. So wie ich gelesen habe, auch die letzte Saison in ihrer Landesliga außer Konkurrenz mitgemacht.
Mhm.
Das habe ich nicht ganz gerafft, wie das dann geht. Und haben ein Crowdfunding gemacht vor der Bundesliga-Saison. Also Crowdfunding für die Kosten der Saison.
Na, was Neues. Ist doch eigentlich eine coole Sache.
Das ist schon, ich weiß nicht. Haben sich jetzt zum Ziel genommen, auch direkt aufzusteigen. War die Ansage vor der Saison. Ich kann mal kurz gucken, wo sie jetzt gerade stehen. Ja, momentan Fünfter, ne? Haben erst einen Wettkampf gemacht. 600 Punkte. 607. Bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, die sind im März bei uns. Wenn wir die Runde weitermachen können. Das ist ja momentan alles ein bisschen in der Schwebe.
Sehen wir mal, wenn die Zeit da ist.
Was denkst du so über das internationale Gewichtheben momentan? Ich meine, wir haben ja echt ein Thema mit unserem bevorstehenden Olympia-Ausschluss.
Ich bin da, glaube ich, gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Also der aktuelle Stand ist der, dass wir meines Wissens nach eine dicke Liste gekriegt haben an nötigen Veränderungen vom IOC.
Mhm.
Und wir sind jetzt nicht mehr sicher dabei 2028, sondern nur noch, wenn wir uns an diese Regeln halten. Ja, und wenn wir uns nicht an diese Liste halten, sind wir wohl raus. Und eigentlich war die Ansage auch schon jetzt fürs letzte Jahr, dass wir einen neuen Vorstand brauchen international.
Haben wir immer noch den...
Es wird immer weiter vertagt. Also nach meinem Wissen ist jetzt die nächste Wahl im Juni oder so.
Also
ich verstehe nicht, dass die Leute den Schuss einfach nicht hören. Ne? Ich meine, das heißt, ihr seid nicht mehr dabei. Da wäre das Erste, was ich mache. Wir machen es komplett neu. Aber den Leuten geht es halt nicht um Sport.
Nee, denen geht es ja leider nur ums Wichtigste auf der Welt.
Nur um die Kohle. Weißt du, wer kandidiert für den Präsidenten? Der Schwiegersohn vom Ayan.
Ach.
Ja.
Natürlich, ist ja ein Familienunternehmen.
Also, ne? Das dürfte doch gar nicht mehr möglich sein, eigentlich.
Ja, das ist, muss ich sagen, ist leider wirklich so. Also, gerade Gewichtheben mit den ganzen Skandalen, auch wegen Doping und wegen Korruption, das ist, soweit ich mich zurückerinnern kann, schon immer böse aufgestoßen.
Ja, aber wenn ich jetzt sehe, und es ändert sich halt nichts, ja, ne? Seit x Jahren.
Es ändert sich gar
nichts. Seit zig Jahren ändert sich nichts.
Ist nicht die... Die Sarah Davis hat doch nicht irgendwie auch mal sowas...
Na, sie ist jetzt Vorsitzende der Athletenkommission oder sowas, glaube ich.
Die hat doch auch mal so diesen bösen Post gemacht, wo sie mal den ganzen Frust rausgelassen hat.
Ja, ja.
Fand ich echt gut.
Aber das Schlimme ist ja, es hilft einfach nichts. Ne? Und mittlerweile denke ich mir so, ja, vielleicht muss man es auch mal krachen lassen. Vielleicht muss das wirklich untergehen. Vielleicht müssen wir wirklich von Olympia raus...
Aber ob
damit diese ganzen Nasen
Sportart noch überlebt, das ist dann...
Ich glaube, wir überleben aber so oder so nicht.
Stimmt.
Weil ob jetzt diese korrupten Nasen drin bleiben oder ob wir einfach das mal sein lassen mit Olympia.
Mhm.
Wir werden so oder so eine riesen Aufbauarbeit leisten müssen, glaube ich, im Gewichtheben.
Ja.
Weil wir mittlerweile, was echt schlimm ist, dass es so weit gekommen ist, dass wir aufgrund dieser internationalen Vergehen so einen schlechten Ruf haben als Sportart. Wo es heißt, im Gewichtheben kommt man auch nur Doping da so weit und ja, klar, wir sind die lebenden Beispiele, also.
Ja, okay, jetzt nicht international, aber.
Nee, aber.
Ja.
Schlecht waren wir auch nicht.
Aber man merkt auch so in den letzten Jahren, wie dann die Doping, nicht die Kontrollen, sondern die. Man konnte mehr Doping von den letzten Jahren aufdecken, ne?
Achso, diese Kontrollen von den vor 20 Jahren.
Genau, diese eingefrorenen. Also da. Da wurde auch von den letzten paar Olympia so die ganzen oder mehrere Sieger oder Zweitplatzierte irgendwie auch nachträglich dann gesperrt.
Ja, ja, das ist halt brutal. Ne? Das
China und Bulgarien waren doch auch mal für eine Olympia gesperrt.
Ich weiß gar nicht, bei China nicht, aber bei Bulgarien, ja. Die waren eine Zeit lang, die waren gesperrt, hatten ja auch mega die vier Regeln im Verband. Die hatten irgendwie eine Zeit lang gleichzeitig drei Verbände national, die sich darum gestritten haben, wer jetzt der Nachfolger vom eigentlichen Verband ist. Waren lange Zeit dann weg vom Fenster und jetzt bei der WM sind da wieder ein paar krasse Typen aufgetaucht, ne? Das, ja, oder wenn du jetzt die Russen anguckst, ne? Bei den Russen gibt's ja momentan auch gar nichts.
Da gibt's ja auch die große ARD, ZDF.
Ja, genau, vom IOZ, genau, ja, ja. Ja, und, ja.
Vom Icarus.
Ja, der ist auch sehr empfehlenswert, ja, Icarus auf Netflix, ja. Der zeigt auch nochmal ganz eindeutig, wie das so läuft, ne? Ohne große Umschweife, wie es laufen kann, ja, oder wie es gelaufen ist, ne? Ja, und ich denke mir halt, es ist einfach schade, dass wir wegen diesem ganzen internationalen Gedöns so einen schlechten Ruf haben, auch bei uns, weil bei uns der Sport in Deutschland, der Gewichthebersport auch vor allem, der ist ja super sauber. Und wenn ich mir auch die Trainer angucke im Jugendbereich, das ist alles, also es ist ja kein gefährlicher Drill oder sowas. Es ist ja wirklich eine Sportart bei uns, glaube ich, wo sehr auch drauf geachtet wird, wie die Leute technisch auch heben im Jugendalter.
Und in sehr, sehr vielen Vereinen ist es auf jeden Fall so, ja.
Ja, es gibt natürlich auch negative Beispiele und Ausnahmen, klar. Aber in den meisten Vereinen läuft es ja sehr gut, finde ich. Und eigentlich sind wir da eine sehr bedachte Sportart, die überhaupt nicht irgendwie knüppelt oder irgendwie die Kids irgendwie da kaputt macht, ne? Aber wir haben einfach aufgrund dieser internationalen Scheiße so einen schlechten Ruf. Das ist echt schade, dass die erste Assoziation mit Gewichtthema Doping ist. Oder Korruption mittlerweile noch bald, ne?
Mich würde es echt gerne mal interessieren, bei wie vielen anderen Sportarten das genauso korrupt zugeht.
Na, bei vielen.
Aber man kriegt es einfach nicht so mit.
Aber es kommt halt nicht raus, ne?
Ja.
Ich meine, guck dir die Fußballer an, die sind mindestens dreimal so korrupt.
Fußball darf ja auch noch mit 1000 Zuschauern spielen zu den Zeiten, ne?
Da war auch ein gutes Beispiel, ne? Ich meine, wir mussten alle in Quarantäne oder halt uns isolieren und in Wembley sitzen 80.000 Idioten und singen und schreien. Wegen scheiß Fußball. Und ich darf nicht mit 20 Leuten in der Halle trainieren.
Ja, das aber, das kommt dann noch.
Ja, wir singen halt nicht und trinken Bier dabei, das stimmt wohl, ja.
Sind halt.
Das, ja.
Meistens nüchtern im Training.
Ja. Ja, aber auch wenn du dann so an diese. Jetzt bestes Beispiel ist natürlich Lascha Takalatze, ne?
Auf der
einen Seite denke ich mir so, es ist einfach verrückt, der Typ.
Der hat 225 Kilo
gerissen. 225. Wir haben, ich weiß noch, ich habe damals mit dem Simon Brandhuber, Daniel Novara, Gregor Novara und Yasin Yüksel, haben wir bei mir auf der Bude in Frankfurt-Oder gesessen, auf der PlayStation 3 damals noch. London, war mal London 2012, ne?
Ja.
Das PlayStation-Spiel für Olympia 2012 gezockt. Da konntest du Gewichtheben machen und das Maximum, was du reißen konntest, theoretisch waren 230 und stoßen, glaube ich, 275, 280 oder so, konntest du maximal stoßen, da musstest du die Controller mal so komisch drehen. Ne?
Ja.
Und ich hatte es gepackt, 227 zu reißen. Ne? Und wir haben schon damals gesagt, so,
das reißt auch nie an.
Wie soll das jemand schaffen, ne? Nur auf der PlayStation? Ja, der Typ macht es, der reißt irgendwann 230, ne? Und stößt 280 dazu oder was, also.
Ich glaube echt, dass der Erste, der jetzt 500 im Zweikampf macht.
Ich gehe fest davon aus, ja, wenn er sich nicht irgendwie krass verletzt, ja. Oder durch eine unvorhergesehene Dopingkontrolle gestört wird, aber das wird ihm nicht passieren.
Ich denke auch nicht.
Ja, ich meine, auf der einen Seite finde ich das geil, dass es jemanden gibt, der das macht. Auf der anderen Seite denke ich mir, boah, aber du weißt doch ganz genau, was da abgeht, ne? Kann ich das noch feiern?
Es ist schon beeindruckend, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist echt beeindruckend.
Ja gut, egal aber, wie, aber dass es möglich ist, ne? Das ist halt ja, schon
dass,
krass.
Dass es möglich ist, ist eigentlich unglaublich. Und er sagt einfach nur jedes Mal, ja, eigentlich kann ich noch ein bisschen mehr, aber das, ja, ohne Worte, was der an Leistung bringt, ne? Ist halt schon brutal, weil nach ihm oder hinter ihm, ich weiß nicht, was weiß der nächste, 2012, 2013?
Ich glaube 2013, 2014 oder sowas, oder 2015. Der
was halt auch brutal stark ist.
Ah jo, das war vor ein paar Jahren noch der Weltrekord von einem Iraner, glaube ich, von Salami, glaube ich, 2015.
Ja, was hat der Matthias Steiner gerissen, als er Olympiasieger wurde? 2,8?
2,3.
2,3? 203 Kilo. Ja. Das war anders, ja. 2008 war das, ne?
Ja, in Peking, 2008. Ja. 200, ich glaube, er hat mit 97 angefangen, auf 2,3 und 2,8 weggeschmissen oder 2,7 weggeschmissen. Und dann eben mit 2,58 im Stoßen dann abgeräumt. weil Chigichev dann nicht so viel gestoßen hatte.
Genau. Und Chigichev hat aber auch viel gerissen, ne? Ich glaube.
So 10, glaube ich schon.
Und damals hast du schon gedacht, 210 Reisen, das ist schon, wie keine Ahnung, über 200 Kilo Reisen.
Ja, ja.
Und okay, gut, der wiegt wahrscheinlich auch 40 Kilo weniger als der Lascher, ne? Der Chigichev.
Der war mal bei 100. Der war nicht so schwer, ne? 120, 130, aber durchtrainiert. Das war
und guck dir Lascher an, der ist einfach nur, ich gefühlt 3 Meter groß und es ist halt ein Bär, ne?
Ja.
Und jetzt denkt man sich so, okay, gut, der Lascher 208, damit reißt er Dreiersätze hinten beim Aufwärmraum.
Ja, der hat mit 210 oder mit 210 glaube ich einen Zweier gerissen im Training.
Ja, das ist unvorstellbar.
Also, es ist schon krass, aber irgendwo geht mir da, ich weiß nicht. Mich interessiert das internationale Gewichtheben auch einfach nicht mehr wie früher, weil einfach.
Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren wirklich, wie du sagst, hat es mich mehr interessiert. Ich war ja auch schon auf ein paar Weltmeisterschaften zum Zugucken.
Ja, du warst ja in Houston zum Beispiel live dabei in Paris, gell?
Ja, und Breslau war ich auch.
In Breslau,
ja. Das war, Anfang so, wann war das? 2011, 13 und 15 oder so? Kommt hin, ne?
Ja.
War halt schon, ist halt geil zu gucken, ne? Aber natürlich würde ich jetzt auch nochmal hingehen.
Naja, klar.
Wenn es wieder in der Nähe ist.
Klar, wenn es in der Nähe wäre und bezahlbar, würde ich auch jederzeit hingehen, ne?
Aber wirklich, was an Leistung dazugekommen ist?
Es ist einfach irgendwie von einem anderen Planeten, ne? Ich meine, ich weiß nicht. Ich feiere das mittlerweile mehr, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich hier in der Region zum Wettkampf gehe und jemand einfach irgendwie 100 Kilo reißt und du weißt, dass es für den jetzt irgendwie mega die Anstrengung war oder so, ne? Es ist sehr schwierig. Auf der einen Seite wollen wir natürlich die fetten Lasten sehen und auf der anderen Seite wollen wir aber... Preis, ne? Ja, nicht um jeden
also
Preis,
ne? Nicht, wenn man im Hintergrund oder im Hintergedanken noch weiß, was so an Korruption und Doping so dieser bittere Beigeschmack. Wenn der nicht wäre, wenn du weißt, ey, das ist definitiv ein sehr gut kontrollierter, sauberer Sport. Da gibt es nicht irgendwo einer in Ungarn, der diesen Schwiegersohn sich bereichert dabei. Ja. Das ist natürlich auch angenehmer zu gucken, da wird man es auch mehr pushen und unterstützen. Also so geht es mir zumindest.
Naja, klar. Ne?
Trotzdem würde ich gerne nächstes Jahr nach Paris gehen und das. Ne, übernächstes.
Übernächstes Jahr, ja, würde ich auch gerne. Aber wenn ich die Preise gesehen habe von die Preise von Tokio für eine Veranstaltung oder von davor, von Rio, da hast du ja für die A-Gruppe richtig abgefahren, teuer, 500, 600 Euro oder mehr. Für eine A-Gruppe.
Ja gut, dann gucken wir uns lieber die Weltmeisterschaft hier in die nächste
an. Da fahre ich lieber nach Paris, nach Disneyland und...
Gib 500 Euro am Tag aus.
Ja, auf der anderen Seite natürlich wahrscheinlich, also meiner Meinung nach wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir bei Olympia dabei sind. Könnte man sich dann auch dann mal geben, ne? Dennis, Prost, ne? Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Für jeden, der sich fragt, was wir heute trinken, wir trinken natürlich...
Das KSC-Urgetränk.
Das KSC-Urgetränk, guten Riesling-Schorle. Da wird der Gaumen zur Kathedrale. Dennis, warst du eigentlich eher ein Reißer oder ein Stoßer?
Schwierig zu sagen. Mir hat beides sehr Spaß gemacht. Also es gab eine Zeit lang, da war ich im Reisen sehr unsicher, da hat mir das Stoßen mehr Spaß gemacht. Klar, ne?
Ja, sicher, ja.
Ja, eigentlich doch eher Stoßen, ja. Umsatz war ich halt immer schwach, weil ich habe einen scheiß Zug gehabt. Aber
das ging mir ähnlich, ja.
Aber ich war halt schnell unter der Hantel, das war irgendwie so ein Vorteil von mir. Deswegen, im schlechten Zug, im Reisen, ja, da muss halt höher ziehen, ne?
Das ging mir halt absolut genauso, ne? Also ich war auch eher Team Stoßen. Umsatz ultra schwer immer, aber zum Glück, alles was ich umgesetzt habe, konnte ich eigentlich auch ausstoßen. Da gab es dann wenig Gefahr hinterher. Aber ich weiß noch, Züge, also womit andere Leute Zugübungen gemacht haben, das habe ich nicht angehoben gekriegt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich eine Bestleistung hatte von irgendwas in den 150ern. Im Stoßen hatte ich Züge auf dem Plan zu stehen, 170, ein Fünfer.
Keine Chance.
Ich habe die nicht angehoben gekriegt. Ja. Ich hab bloß gelacht, wo ich den Plan gesehen habe, weil ich dachte, also mein Trainer kennt er mich nicht oder was. Also der weiß doch, dass ich nichts angehoben kriege. Und andere Leute haben dann irgendwie mit 10, 20 Kilo mehr Zug, also wirklich Züge gemacht, nicht Lastthemen, sondern wirklich Züge, schnelle Züge. Ey, das ging niemals.
Ging auch, mir auch nicht.
Habe ich auch im Reißen gemerkt, denn also... Wenn ich im Zug, im Reißen keinen Überschuss hatte, konntest du es vergessen. Also, wo sich andere Leute drunter geprügelt haben im Reißen, das hat bei mir nie geklappt. Aber ich war schnell. Das habe ich hingekriegt.
Das ist wirklich
nicht zu vernachlässigen.
Nicht zu vernachlässigen, genau. Also, egal, also es gibt ja auch Leute, die recht spät Gewicht heben lernen. Da merkst du so, die haben Zugkraft, da kenne ich zum Beispiel auch jemanden.
Ja.
Zugkraft ohne Ende. Aber die sind relativ langsam in die Hocke gekommen.
Ja, denen fehlt diese angelernte Explosivität, finde ich, die du als Kind einfach hast.
Genau, genau.
Oder wo du dir als Kind keine Gedanken drum machst und als Erwachsener denkst du dann schon so, naja, das sind jetzt 50, 60, 70, 80 x Kilo. Wenn ich mich da jetzt brutal runterknalle, was macht das mit meinen Gelenken? Und als Kind, dann machst du einfach BAM!
Ja, also ich glaube, wir haben es jetzt einfach über die Jahre einfach drin. Ja. Aber wenn ich mir so Leute angucke, die, weiß nicht, 80 Kilo reisen und du denkst, Alter, so hoch wie du die ziehst und wo du die abfängst.
Ja, brauchst du nicht mehr
Junge. Und wie langsam das aussieht, aber trotzdem, das ist einfach so stark. Da wären doch 20 Kilo locker drin, ja, wenn du dieses hättest, ne?
Weißt
du,
das ist diese Brutalität einfach.
Bam, so zack, Hocke. Und ja, Züge klar bei mir, also schwierig.
Naja.
War schon immer scheiße.
Naja, ist halt, ja.
Aber ja, dieser, beim Ausstoß, da habe ich halt, sagen wir mal, ein bisschen Glück gehabt. Da musste ich nicht allzu viel antippen quasi. Also quasi so ein kurzer Stoß eigentlich gereicht meistens.
Ist ja auch interessant, beim Ausstoß, da gibt es ja echt verschiedene Typen. Ne? Das ist dann, zeigt sich beim Stoßen eigentlich am deutlichsten, dass es so die Krafttypen gibt, die halt locker, also die stark ziehen, locker umsetzen. Und dann wird es interessant, weil die können kein Ausstoßen. Das sind die Leute, die mit Kraft ausstoßen versuchen. Die haben keinen Rhythmus, die haben nur Power.
Ja.
Und dann gibt es halt Leute wie uns beide, die halt nicht ganz so viel Kraft haben, aber dafür den Rhythmus haben. Die wissen, ich stoße genauso an die Hantel und dann fliegt die nach oben und ich krauche drunter. Also es kristallisiert sich echt in diese beiden Typen raus. Die Russen waren immer so die Kraftleute, die keinen ausstoßen konnten. Alles umgesetzt, 20 Kilo mehr umgesetzt, als sie jemals ausgestoßen haben, glaube ich. Aber ich habe mir auch gedacht, was muss das eigentlich für ein scheiß Gefühl sein, wenn du die so locker umsetzt und du weißt, ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt nach oben bekomme. Das mir war es immer lieber, mich irgendwie rauszuquälen aus der Hocke und zu wissen, okay, Fuß jetzt geht's.
Nach oben gedrückt.
Ja?
Und dann denke ich mir so, ich kann immer, aber
das geht.
Jetzt ist oben. Und dann denke ich dann so, und alle im Publikum denken so, was passiert da gerade?
Ja.
Wo kommt diese Kraft auf einmal her? Aber das ist eigentlich meistens nur so, ja, die Ausstoßtechnik.
Ja, Rhythmus halt, ne?
Ja.
Da gibt es dann auch nochmal die Leute, die halt ganz flach anwippen, also wirklich minimalen Anstoß haben und die Schwingung der Hantel ausnutzen. Und halt die wirklich dann noch einen ordentlichen Anstoß machen, also in Anführungszeichen ordentlich halt tief runtergehen und da die Schwingung mitnehmen.
Also eine halbe Hocke quasi nochmal, also die richtig,
da gibt's richtig tief krass, geht. Ja.
Das habe ich nie verstanden, da werden meine Knie noch mehr explodieren, als sie jetzt schon sind.
Ne? Die dann auch wirklich auch ganz tief in den Ausstoß gehen konnten. Ne?
Also da wird ja die Kraft ja schon weg, bis ich unten bin, weil es
wenn du nochmal eine Kniebeuge machen musst. Ne?
Ja,
eine halbe.
Du hast ja Gewicht auf den Schultern, das willst du eigentlich nach oben, nicht nach unten haben. Aber weißt du, was für Leute mir ganz suspekt sind?
Hau raus.
Ja, in Deutschland, da ist halt Ausstoßen halt die Regel, ne?
Ja.
Die das nicht können. Die halt einfach nur dieses Standstoßen machen.
Habe ich auch nie verstanden, wo da das Problem ist und ich finde, es sieht einfach schrecklich aus. Wenn du Stand ausstößt.
Ja, und gerade so richtig breit, so,
ja,
also so,
ja,
weil du tiefer in die Hocke gehst und du das versuchst auszugleichen, indem du breiter springst.
Ja. Und das Problem daran ist ja, wenn du beim Ausstoß ein bisschen zu weit vorne, ein bisschen zu weit hinten bist, beim normalen Ausstoß mit dem linken Fuß oder rechten Fuß nach vorne, dem anderen nach hinten, ja, da kannst du noch ein bisschen was machen. Aber bei diesem Standausstoß, da bist du ja verloren. Wenn die zu weit vorne, zu weit hinten sind, sind die weg. Die fallen runter. Da kommst du niemals hinterher. Weil du halt mit beiden Beinen gleichzeitig am selben Fleck bist. Das ist halt, wie soll das gehen, ne? Und ich fand das immer die schlechtere Variante. Und ich weiß auch, wenn ich Athleten gesehen habe, die Stand ausstoßen, da schwitzt du Blut und Wasser. Du kannst dir nie sicher sein, dass die was packen. Weil ein bisschen blöd angestoßen, die sind weg.
Ja.
Da kann man nicht hinterherlaufen, kannst du vergessen.
Ja.
Wenn du Chinese bist, kannst du in die Hocke gehen. Die gehen in die Hocke, die machen nochmal eine Kniebeuge.
Dann müsste ich ja auch ein Chinese sein.
Aber überleg mal, wie gedemütigt du dich dann fühlst, wenn du gegen jemanden verlierst, der im Stoßen einfach zweimal mit der Last die Kniebeuge schafft.
Bestes Beispiel ist natürlich Lu, ne?
Ja.
Duxian Lu, der...
Super stark, ja. Und wie beweglich die Leute sein müssen. Ich meine, bei Günther haben wir ab und zu diese Ausstoßkniebeuge gemacht mit 60 Kilo. Und der macht das halt mit 180, 70.
Echt? Nee, was hat er gestoßen? 2,14?
Oder 2,14 sogar, ja.
Ja, das ist schon ein Unterschied, ob es dann 180 oder 2,14.
Ja, für mich ist das halt irgendwann das Gleiche, ja.
Irgendwann ist halt einfach trotzdem sau schwer.
Ja, irgendwann ist halt auch so schwer, ja. Ja.
Nee. Aber ich muss dazu sagen, ich konnte auch Hocke stoßen. Ich habe es mal auch als Gag mal bei einem Wettkampf mal gemacht. So.
Ja.
Wir kommen wieder zurück zum Thema Heben im Freien.
Ja. Ich
habe meinen ersten Versuch mal Hocke stoßen gemacht.
Mhm.
Was die Leute einfach nicht erwartet haben.
Ich kenne auch noch Ronny Winter hat damals im Training, ich glaube es waren 140 Kilo, 140 in die Hocke gestoßen. Das war krass. Das war schon richtig stark. Ronny war ja eh, oder ist ja immer noch, Kraftbolzen ohne Ende. Vor ein paar Wochen noch in Miami gesehen, zufällig. Ganz witzig.
Immer noch klein aus, die Welt auch ist, ne?
Ja, sieht immer noch aus wie ein Bulle. Und ich habe mittlerweile so die eher so die Daddy-Figur. Ja, schon krass.
Kleines Bäuchlein, keine Haare mehr.
Ja, nur noch am Bauch die Haare, ja. Und an anderen Körperstellen. Aber das soll nicht Thema heute sein.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderer Podcast.
Mario ungeschminkt.
Oh ja, da gab es schon Kanten, die das halt konnten, aber im absoluten Spitzenbereich echt der normale Ausfallausstoß, ne? Also ich finde es auch irgendwie, mir wird da manchmal auch zu schnell aufgegeben, gerade im Jugendbereich, im Jugendalter. Also da wird mir zu schnell irgendwie auf diesen Standausstoß gegangen. Für mich kein gutes Mittel da. Gefällt mir gar nicht. Ich finde, beim Reißen merkt man gar nicht so die Unterschiede, außer halt die Leute, die halt mehr auf Kraft gehen, die halt mehr auf, ja, denen Kraft halt mehr liegt, die haben halt ihre Probleme, ne? So wie wir beide denn. Mhm. Die Techniker, die filigranen Techniker beim Reißen immer besser, mussten da dann vorschaffen.
Ja.
Ich überlege, also so manchen Wettkampf dann auch irgendwie gewonnen, dann noch im Stoßen mit viel Kilo dann. Wo wir beide waren zum Wettkampf 2019, German Open.
Ah, Braunschweig.
Braunschweig.
Ja. Gewichtheber Hochburg.
Gewichtheber Hochburg Braunschweig. Ich meine, ja, Respekt fürs Versuchen.
Ja.
Sie haben es versucht.
Tolle Bühne auf jeden Fall.
Ne? War eine schöne Bühne, ja, das ist schon. Alles andere, ja, für einen neuen Verein auch nicht so einfach, glaube ich. Aber ja, war halt ehrlich gesagt echt nicht so der Burner. Aber na gut. Jedenfalls, wenn ich dann überlege, im Reißen mit fast als erster rausgegangen mit 100 Kilo.
Ja. Und da kamen noch richtig starke Jungs, von denen du noch nie was gehört hast.
Ne? Ja, zum Beispiel dieser eine Crossfitter, der Hendrik Senf, ne, der uns dann auch ordentlich auf den Sack gegangen ist, mit seiner Filmcrew. Also das muss man sich mal vorstellen, beim Gewichtheben, eigentlich sind wir alle Leute, die ihre Ruhe brauchen beim Wettkampf und da möglichst in Ruhe gelassen werden wollen. Und der Kollege stand da einfach mit, ich glaube, mit 3, 4, 5 Leuten. Zwei haben ihn gefilmt. Und normalerweise bin ich da auch echt, wie jeder andere, auch kollegial und teile ja auch gern die Hantel. Aber bei ihm habe ich dann gesagt, das ist mir einfach zu viel. Ne? Mit 5 Leuten da drumrum und, ne, komischerweise nach.
Richtig gut gerissen, ne?
Der Kreisen konnte er wie ein Weltmeister, ne? Aber stoßen war dann irgendwie Flasche leer. Ja, aber wie gesagt, also als erster rausgegangen mit im Reißen mit 100 Kilo und im Stoßen dann.
Letzte noch gewesen, ne?
Ja, fast noch mit, ja. Also, ja gut, der letzte Versuch im Stoßen war Zugversuch dann, nochmal Deadlift.
Er hat einfach seine Schnelligkeit nicht ausgenutzt.
Ja, ja. Aber dann doch noch irgendwie ein paar Plätze aufgeholt im Stoßen, ne? Die im Reißen alle vorne dran waren.
Mhm.
Ja. Das ist halt eine schon, was man sehen kann, so eine Trennung. Die Leute, die reißen können oder viel auf Technik gehen, kommen halt da besser klar. Und Stoßen kannst du mit Kraft halt viel rausholen. Ne? Deswegen hat mir Stoßen auch besser gefallen. Also ich war echt immer Teamstoßen. Das war auch der Teil des Wettkampfs, auf den ich mich gefreut habe. Im Reißen, da habe ich immer Schiss gehabt. Ganz schlimm, immer noch, der erste Versuch im Reißen.
Ja, das ist der schlimmste Versuch. Das ist der allererste im Wettkampf.
Das ist der schlimmste Versuch. Und der sieht meistens auch so grottenhaft aus, weil du einfach so aufgeregt bist. Also mir geht's so.
Och. Aber sobald er drin ist, dann bist du im Wettkampf.
Ja, wenn er drin ist, ja, dann bist du eigentlich drin und weißt, okay, so und so sieht's aus.
So, der erste ist drin jetzt.
Was mir jetzt so ein bisschen auffällt, so in der Zeit, wo wir weniger Wettkämpfe haben, ist, dass es ganz oft so ist wie wieder der erste Wettkampf. Also man hat auch nicht das Gefühl für die Startposition, man muss da immer irgendwie gucken, man hebt irgendwie ein bisschen krumm und schief, wenn man zu viel will.
Ja, das war jetzt mal eine Stunde lang über Gewichtheben gelabert. Ich glaube, für den Anfang war das mal ganz okay. Ihr könnt Dennis ist ja ein alter Podcast-Hase, muss man ja mittlerweile schon sagen, auch im Podcast Zwei Schorle bitte hören von Dominik Deutsch. Das ist auch sehr empfehlenswert. Er taucht da in Folge Nummer 3 auf. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Hoffe, dass das gut bei euch angekommen ist, diese eine Stunde Gewichtheber-Gossip. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.